Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei. Heutiges Thema ist Philosophie. Und oh, wer jetzt da gleich Sorge hat und abschaltet, Philosophie hat mich noch nie interessiert, das ist so komisches Gerede. Das ist vielleicht genau, um was es hier geht. Es geht auch welchen Einfluss hat eigentlich Philosophie auf unser Leben, auf die Strukturen, in denen wir uns heute bewegen, also wie unser Staat aufgebaut ist, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Es ist also hier geht es nicht darum, jetzt so losgelöst von irdischen Dingen hier zu philosophieren, ein Wolkenkuckucksheim zu bauen, sondern im Gegenteil, genau das möchte ich mit euch zusammen mal ein bisschen kritisch anschauen. Was ist überhaupt unsere Philosophie? Wo kommt die her? Und auf welchen Fehlern beruht sie auch? Um dann ein bisschen mehr zu verstehen, wie die heutigen Zustände eigentlich gekommen sind und wo es aus meiner Sicht dringend Bedarf hat für Veränderung. Das ist heute das Thema. Und es geht im Grunde genommen, im Mittelpunkt steht der deutsche Idealismus, stehen Leute wie Hegel und dann eben die Entwicklung aus diesem 19. Jahrhundert raus, Hegel und so weiter, bis ins 20. und auch bis 20. Jahrhundert und bis in unsere Zeit rein. Jo, ich meine, Inspiration habe ich zu dem Thema bekommen, weil ich letztes Jahr habe ich ein Buch gelesen, eine Hegel-Biografie, die war von Jürgen Kaube, Hegels Welt. Und ich will das Buch jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es war auch nicht angenehm zu lesen, sehr schwierige Sprache und der Autor hat da auch irgendwie ein bisschen versucht, seine Philosophie zu machen. Aber es gab ein paar anregende Informationen, einfach aus Hegels Biografie und die Zeit, in der Hegel aufgewachsen ist. Weil es auch eine total spannende Zeit ist. Manche sprechen da auch von so Schaltjahren, weil es tatsächlich im Hegel, das ist so frühes 19. Jahrhundert und das ist wirklich die Zeit, in der sich auch ja, ganz viel kann man sagen, in Europa, in Deutschland, wo diese Modernisierung kam, also wo diese modernen Strukturen, die wir heute noch haben, eben geschaffen wurden. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig. Also ich habe diese Biografie gelesen und ich habe mich ja selber immer auch irgendwo in der Tradition der deutschen Philosophen, Idealisten gesehen. Nicht, dass ich mich jetzt da auf eine Stufe stelle oder sowas, hey, wir sind die Nachfolger von Hegel. Nee, es ist aber einfach so eine Kontinuität. Wenn es um Fragen geht, hey, welche Kultur kommt man? Ich bin nun mal Deutscher und ich bin auch ein Geistesmensch im weitesten Sinne. Und dann ist es einfach hier, das sind einfach unsere Linie, so, das sind einfach die Vorfahren. Und in dieser Linie habe ich mich auch immer gesehen und auch durchaus so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Gefühl habe auch von Stolz auf europäische, abendländische, deutsche Philosophie und Geistesentwicklung. Und dort stehen wir halt auch irgendwo so. Was mir jetzt aber bei dieser Hegel-Biografie aufgefallen ist, weil ich mich eigentlich mit diesen Leuten auch schon lange nicht mehr beschäftigt habe. Also das letzte Mal, als ich wirklich so mich mit Hegel oder der Philosophie so auseinandergesetzt habe, ich schätze, das war in meinen Studentenjahren. Und auch dort natürlich jetzt nicht so intensiv, sondern halt im Rahmen meiner eigenen Allgemeinbildung halt gehört auch das dazu. Und jetzt eben, wo ich letztes Jahr dieses Buch gelesen habe, sind diese Themen wieder neu gekommen. Wie sagt man heute, revisited. Also man schaut die heute nochmal neu an. Und da ist mir dann echt aufgefallen, boah, was für große Unterschiede es eigentlich gibt zwischen diesen Philosophien und meiner eigenen Weltwahrnehmung. Wie das tatsächlich, wie anders es ist. Und so ist dieses Thema sowohl für mich und ich schildere euch ja meine eigenen Erfahrungen oder meine eigenen Gedanken. Es ist auch ein Thema der Emanzipation von dieser Linie, des sich Freimachens. Also das ist auch Teil von, oder das ist ein Prozess, in dem ich selber drin bin und in dem wir vielleicht auch alle irgendwo drin stecken. Ja. Also steigen wir ein bei Hegel. Der vielleicht als mit der größte deutsche Philosoph überhaupt gibt. Gucken wir uns mal ein Bild hier. Ah, hier ist er. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Und ich werde jetzt hier nicht im Einzelnen so dem seine ganze Philosophie auseinanderdröseln. So, das ist jetzt nicht, was ich mir heute vorgenommen habe. Aber wir steigen eben bei Hegel ein. Und als ich diese Hegel-Biografie gelesen habe, Da kamen mehrere Punkte, die mich wirklich getriggert haben, wo ich es erstmal weglegen musste und mir gedacht habe, okay, von was reden wir eigentlich? Und eine kleine Anekdote, die aus Hegels Leben, die in diesem Buch auch aufgeführt wird, die möchte ich euch jetzt auch erzählen. Das war in Hegels jungen Jahren. Er kommt ja aus Schwaben und wurde ausgebildet in Tübingen im Priesterkolleg und evangelische Kirche. Und wie so viele andere, der wollte dann auch gar nicht Priester werden. Ich glaube auch nicht, ob dass der jemals wirklich Priester war. Das bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob er diese Weihe auch bekommen hat. Ich glaube nicht. Aber die Ausbildung halt. Aber danach hat er dann gearbeitet, wie viele Intellektuelle damals, als so eine Art Privatlehrer oder Privaterzieher. Und da war er dann irgendwo in der Schweiz bei irgendeiner wohlständigen Familie und hat sich halt dort um den Nachwuchs gekümmert, dass der halt eine Bildung bekommt. Und in dieser Zeit, wo Hegel in der Schweiz war, und das war nur ein kurzes Kapitel in seinem Leben, ja, vielleicht ein Jahr oder sowas, in dieser Zeit hat er auch Briefe geschrieben, so an seine Buddies, die mittlerweile in anderen Städten in Deutschland unterwegs waren, an seine alten Tübinger Studienfreunde, die auch alle dann eine super wichtige Rolle spielen in diesem Idealismus. Und er berichtet dort von einem Ausflug, den er in die Berge gemacht hat, in die Schweizer Berge. Oder Ausflug ist wahrscheinlich das falsche Wort, sondern schon etwas, was über mehrere Tage ging. Also eine Woche oder 2 Wochen intensiv mal in die Schweizer Berge gehen. Und da muss man auch nochmal den Zusammenhang sehen. Wir reden hier von frühes 19. Jahrhundert. Und da war es nicht vielen Leuten vergönnt, jetzt in diesen hochalpinen Raum zu gehen. Das war was ganz Besonderes. Das hatte ja fast schon bisschen Expeditionscharakter. In Zeiten, wo es noch kein Fernsehen gab, wo es noch kein Internet gab, war das wirklich eine exotische Welt, diese hohen Berge. Und nur wenige Leute hatten jemals die Möglichkeit, das überhaupt so sinnlich wahrzunehmen, was diese Berge bedeuten so. Und Hegel war eben, weil er dort in der Schweiz war, hat er das gemacht. Und er schreibt dann in einem Brief an einen seiner Buddies, schreibt er dann, dass ihn das so schrecklich gelangweilt hat. Dass diese Berge, diese überwältigende Natur, dass die auf ihn überhaupt keinen Eindruck gemacht hat, dass für ihn das einfach nur eine geistlose Wüste ist. Einfach nur langweilig. Hier ist einfach nur Natur. Das ist nicht seine Welt, sondern seine Welt ist eher der Salon, das Kaffeehaus, das Wirtshaus, wenn du willst. Und um dort sozusagen geistig sich mit seinen Mitleuten irgendwie zu diskutieren oder selbst alleine in der Stube halt sich zu konzentrieren auf seine geistige Arbeit. Diese ganze Bergwelt, die war für ihn, ich glaube, er hat sogar das Wort benutzt, geistlos, seelenlos, langweilig, also es ist null inspirierend. Und als ich das so gelesen habe, da habe ich mir gedacht, wow, Augenblick mal so. Von was reden wir hier eigentlich? Da hat jemand die Chance, in seiner Zeit wirklich außergewöhnliche Erfahrungen zu machen. Jetzt war auch in der Konfrontation mit Natur, mit dieser Größe. Und das ist für ihn absolut uninspirierend. Da kommt gar nichts. Das lehnt er komplett ab. Das ist für ihn kein Quell der Reflexion, sondern er sehnt sich danach wieder halt so in den Wirtshäusern zu sitzen und dort halt zu vergeistigen, da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich, also das ist für mich ja erstmal ziemlich schockierend. Ich meine, ich selber erzähle euch so oft von meinen Reiseerlebnissen und so weiter und ich meine, ich bin jetzt kein großer Outdoors-Man oder bin es auch jetzt nicht. War früher schon viel auch, habe da meine Abenteuer, meine Grenzen gesucht. Aber ich meine, ich bin jetzt kein Outdoors-Man, der da jedes Wochenende in die Berge geht. Aber wenn du von der Natur, wenn du dort keine Impulse bekommst, von was für eine Art Philosophie reden wir dann? Ist es dann nicht eigentlich ein reiner Kopftrip? Ist es nicht eine reine Verkopfung, wenn du aus der Natur selbst überhaupt keine Inspiration ziehst? Welche Art von Philosophie entsteht denn dann? Ich meine, die Philosophie, das ist ein griechisches Wort und ursprünglich ging es um die Naturphilosophen. Mit denen ging das los. Und da steckt schon, sagt schon das Wort, das Naturphilosoph. Naturphilosoph heißt, du beobachtest die Natur. Und aus den Beobachtungen und aus der Inspiration mit der Natur entwickelst du eine Philosophie. Das heißt, die ist direkt verbunden auch eben mit dem Leben, mit den Kräften der Dynamik von Mensch, Natur. Damit hat das zu tun. Wenn du jetzt dich komplett loslöst davon, sondern nur noch im Kopf unterwegs bist, was kommt denn dabei raus? Und das hat mich schon mal tief getroffen. Und naja, als ich dieses Buch so gelesen habe, da hat mich dann ein Kind hat mich da gesehen, wie ich es gelesen habe, so auch in den Ferien letztes Jahr. Und habe mich gefragt, was liest du denn da? Und dann habe ich so erzählt, naja, über Hegel und großer Philosoph und Idealismus. Und dann kindlich die völlig richtige Frage, was ist denn das, Idealismus? Und dann überlegst du, okay, wie kann man das in ein, zwei Sätzen erklären einem Kind? Also so unter 10 Jahren. Und Idealismus lässt sich eigentlich runterbrechen auf die Idee, dass alle Wahrheit sich rein durch Vernunft, durch Verstand im Kopf erkennen lässt. Das ist Idealismus im Kern. Und als ich das dann sozusagen dem Kind so erklärt habe oder so gesagt habe, das ist mir auch selber aufgefallen, aber das kann ja nicht funktionieren. Das kann ja nicht stimmen. Also das ist ja auch schon ähnlich wie eben dieses Beispiel mit den Bergen, was null Impact auf ihn hat. Die schon die Vorstellung, dass alle Wahrheit du rein im Kopf vernunftmäßig auseinandersetzen, also erkennen kannst, die halte ich für völlig falsch. Das ist für mich schon ein Kopftrip. Und wenn es an der Stelle schon falsch ist, dann kann eigentlich alles, was da danach kommt aus dieser Philosophie, muss man dann schon mal kritisch hinterfragen. Mir geht es keineswegs darum zu sagen, dass diese Leute dumm waren. Das möchte ich auch jetzt schon sagen. Hey Hegel, ich habe immer noch riesen Respekt vor diesen Leuten. Das ist auch ganz entscheidend hier in dem, was ich sage. Es geht nicht darum, mit dem Finger auf die zu zeigen und die entweder für ungenügend halten oder gar für irgendwie denen irgendwas Verschwörerisches, Bösartiges unterzujubeln. Darum geht es mir gar nicht. Sondern, und das ist auch eine Erkenntnis der Philosophie, jeder ist ein Kind seiner Zeit. Und das ist eine Philosophie aus ihrer Zeit. Und in ihrer Zeit hat das voll seine Berechtigung. Und das waren auch Leute, die ich respektiere, auch für ihren Wagemut, auch für ihre Philosophie einzustehen und so weiter. Man kann auch vieles kritisieren. Aber was ich euch erstmal schildern will, es geht nicht mit dem Finger zeigen, sondern mir geht es so aufzuzeigen, dass die halt in ihrer Zeit ihre Berechtigung hatten. Aber heute haben wir eine andere Zeit. Wir sind 200 Jahre nach Hegel. Und aus meiner Sicht wäre es mal angeraten, hier mal unsere Parameter zu verändern. Ne? Deswegen kritisiere ich Hegel. Es geht nicht darum, den menschlich irgendwie zu kritisieren. Ne? Aber zurück zu dieser Idee, alle Wirklichkeit ist mit dem Kopf zu erklären. Vernunft steht über allem. Ne? Wobei man auch über den Begriff der Vernunft, kann man auch erstmal diskutieren, wie definiert man den überhaupt. Und ich meine, ich selber sage ja auch oft genug, die Wahrheit ist im Menschen drin. Das sage ich immer wieder. Und schau bei dir selbst. Das ist so meine Kernmessage. Ich habe meine Mitmenschen, hey, guck in dir selbst und vertrau dir selbst. Aber was der Unterschied ist, was ich nicht sage, ist, deine Wahrheit ist hier drin, sondern deine Wahrheit ist in dir. Das ist aber dann auch eher ein bisschen zentraler. Der Kopf, der hat seinen Platz, der hat seine Rolle, aber er ist nicht das Zentrum des Menschen. Das ist das, um was es hier geht. Also die Wahrheit, such die schon in dir drin. Aber wenn du sie nur mit dem Kopf zu verstehen siehst, es ist nur, der Kopf ist nicht alles. Es ist wie beim Yin und Yang, es ist halt nur eine Seite so. Und diese Idee, die hat auch nicht Hegel oder auch Kant, der vor ihm war, die haben in der gleichen Zeit gelebt, aber Kant war ein bisschen älter. Diese Idee ist jetzt auch nicht nur denen gekommen, sondern da gibt es auch schon ein älteres Bon Mot von einem französischen Philosophen, Descartes. Der nicht nur Philosoph ist, sondern der im Grunde genommen als der Mitbegründer gilt für das, was wir heute Wissenschaft nennen, für moderne Wissenschaft. Welche Standards werden dort gesetzt? Was ist Wissenschaft überhaupt? Und von Descartes, das kennt ihr bestimmt, kommt dieses berühmte Bonmot, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Und auch da, ich meine, man kann, hey, wenn so ein Bonmot, du kannst das natürlich in verschiedenen Arten und Weisen interpretieren. Und man kann es so interpretieren, wo ich da auch noch voll zustimme, im Sinne von, das Einzige, was du mit Sicherheit sagen kannst, wirklich mit letzter Sicherheit, ist, dass du existierst. Du schaust aus deiner Welt, du schaust irgendwie raus aus deinen Augen, du nimmst diese Welt wahr. Das ist das Einzige, was du sicher sein kannst. Inwieweit diese Welt wirklich fest ist oder trügerisch und all diese Dinge, ab da fängt es dann schon an, da sind leichte Ungewissheiten dabei. Die einzige hundertprozentige Gewissheit, die du hast, ich existiere. Das ist das, was dann später dann auch Existenzialismus auch genannt wird. Ja. Aber warum ich, was ich bei Descartes kritisiere, ist, er sagt ja nicht, ich bin ein geistiges Wesen, ich nehme wahr, ich denke, also bin ich. Sondern er sagt nur, ich denke, also bin ich. Es geht eben nur um das Kognitive. Und auch da ist ja schon dann dieses Wort von Vernunft drin. Ich denke, also bin ich. Es geht nicht darum, ich nehme wahr, ich atme, ich lebe, also bin ich. Sondern es ist diese Fokussierung auf den Kopf. Und das ist genau mein großes Thema. Weil meine Grundthese auch ist, und das schon ganz lange, dass diese Fixierung auf den Kopf, dass das ein Ausdruck ist von einer inneren Zerrissenheit des Menschen. Der ganzheitliche Mensch, da hat der Kopf seinen Platz, da hat aber genauso auch der Bauch seinen Platz und das Herz. Und all diese Dinge kommen zusammen und das ist wo ich sagen würde, ein ganzheitlicher Mensch. Und das ist natürlich eine gewisse Dynamik und auch jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine ist mehr ein Geistesmensch, andere ist mehr vielleicht ein Praktiker, Bauchmensch. Alles okay. Aber es geht darum, um dieses Gleichgewicht. Aber wir als, ja, ich würde auch sagen, gerade als abendländische Gesellschaft, wir sind in der moderne Mensch, und diese Moderne kommt aus dem Abendland, das spricht für eine Zerrissenheit. Eine Zerrissenheit zwischen Kopf und den unteren Körperteilen. Und hier ist irgendwo die Grenze so. Und diese Zerrissenheit, die kommt aus meiner Sicht eben schon bei diesen frühen Vordenkern wie Descartes, aber eben auch dann Hegel zum Vorschein. Diese Trennung zwischen Kopf und dem Rest vom Körper. Es ist ein reiner Kopftrip, diese Art von Philosophie. Der berühmteste Satz, den Hegel gesagt hat, nicht der berühmteste, aber einer der ganz berühmten Sätze, zentralen Sätze, die auch genau das aufzeigen, von was ich hier spreche, ist Zitat von Hegel: Was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, ist vernünftig. Das ist also wirklich der Kernsatz, wo das, was ich jetzt gerade alles erklärt habe, wo er das zusammenfasst. Alles, was wirklich ist, ist auch vernünftig. Also alles, was wirklich ist in dieser Welt, kannst du eben mit reiner Vernunft erkennen. Und umgekehrt dann sogar der Schluss, alles, was in deinem Kopftrip ist, ist dann auch Wirklichkeit. Und das ist so eine totale Aussage, die einen wirklich verwundert. Wenn man da einfach mal drüber nachdenkt, jetzt wir als Menschen, und das müssen wir machen, wir müssen selbst uns mit dieser Philosophie auseinandersetzen und die nicht nur nachlernen und nachbeten, dann stellt sich die Frage, kann man das wirklich sagen? Alles, was wirklich ist, ist vernünftig? Das würde heißen, dass diese ganze Welt, auch dann eben die, nicht nur das menschliche Verhalten, sondern wirklich die Natur, dass die alles auf Vernunft basiert. Aber stimmt das überein mit eurer Lebenswirklichkeit? Ich meine, wie viel Irrationalität begegnen wir euch in dieser Welt? Und Irrationalität heißt erstmal nichts. Ist erstmal nichts Schlechtes so in dem Sinne. Aber es gibt eben ganz viele Dinge, die sind nicht rein rational und vernünftig. Was ist zum Beispiel mit all den Gefühlen? Was ist mit Liebe? Ist Liebe etwas, was mit Vernunft zu tun hat? Erleben wir nicht ganz oft und wurde es nicht uns als Menschen auch schon zu allen Zeiten von den großen Dichtern gezeigt, wie Liebe und auch andere Gefühle, Emotionen, da steckt schon das Wort drin, Motion, Bewegung, wie das etwas auslöst in uns Menschen, was eben dann auch Wirklichkeit ist. Wie wir von Gefühlen auch zu Dramen und Tragödien können, das kommen, das ist, was so die ganzen Dichter uns gezeigt haben. Eine Ansicht, dass diese Welt nur rein vernünftig ist und alles andere dann irreal ist, ist für mich der manifestierte Kopftrip und klammert einfach ganz große Bereiche des Lebens und des menschlichen Daseins komplett aus. Und wenn etwas komplett ausgeklammert wird, dann kann es ja nicht ganzheitlich werden. Und das ist so wirklich der Kern von meiner Aussage. So. Jetzt ist es auch so, dass das mit Hegel wahrscheinlich nicht angefangen hat. Ich hatte schon Descartes genannt und man könnte natürlich immer weiter zurück. Es hat da nie irgendwas von sich aus angefangen, sondern jeder ist ein Kind seiner Zeit und hat immer schon Vorläufer. Und das kannst du natürlich endlos weit zurückverfolgen. Und wann dieser Kopftrip angefangen hat, wie ich es mal nennen will, wann diese große Trennung, man kann es Schizophrenie auch nennen, in den modernen Menschen gekommen ist, ist die Frage, wann das genau angefangen hat. Es ist ein guter Start mit Hegel und dem deutschen Idealismus, aber ich möchte nur mal davon zeigen, dass es da größere Linien gibt, die eben auch nicht mit Hegel angefangen haben. Und eine These von mir, die ich jetzt hier mal raushaue, ist, ich glaube, dass dieser Kopftrip sich auch schon bei Martin Luther und in der Zeit der Reformation gezeigt hat. Wie komme ich da dazu? Ich habe mal eine ganze Sendung über Martin Luther gemacht und dort komme ich ein bisschen mehr ins Detail auch rein und zeige mal so seine Denkweise. Aber ganz entscheidend scheint mir hier dieses Grundprinzip, was Martin Luther gegeben hat, wenn du dem seine ganzen reformatorischen Lehren, und nicht nur er, sondern auch die anderen Reformatoren, Calvin und so weiter, die Grundidee ist ja sola fide und sola scriptura. Dann gab es auch noch Sola Christus und Sola, was war das letzte, Sola Gratia, aber die beiden lassen wir weg. Sola Fide, Sola Scriptura. Was heißt das? Nur der Glauben und nur die Schrift. Das ist, und in der Einzelsendung bin ich genauer darauf eingegangen, das ist dem seine Denkweise. das Einzige, was du wirklich brauchst, um zur Erlösung zu kommen, also aus lutherischer Sicht, ist Glauben und die Schrift. Nichts anderes mehr als wirklich die Bibel. Und das ist auch ein interessanter, durchaus humanistischer Gedanke. Deswegen hat er auch die Bibel dann eben auf Deutsch übersetzt, damit die Menschen die Schrift studieren können, damit du keine anderen Interpreten mehr brauchst. Weil das war auch immer eine Macht gewesen von den Priestern, gerade wenn es alles auf Latein war. Ey, der einfache Mensch kann es ja gar nicht lesen. Du brauchst den Priester, der dir das erklärt und vermittelt. Und dieses Sola Scriptura heißt, wir lassen jetzt mal all diese Interpretationen weg, sondern schauen nur auf den Text. Und Sola Fide, nur Glauben. Nur Glauben, das heißt, all die Dinge, die sonst jetzt bei einem katholischen Menschen vielleicht noch zum Heil auch geführt haben, fallen hier weg. Beispielsweise Barmherzigkeit, karitative Zwecke. Den Armen etwas geben, fällt weg, brauchst du nicht mehr. Sola, also nur der Glaube allein reicht. Die ganze Idee von Wallfahrten, was ja immer noch zeigt, dass auch in diesen Religionen auch immer noch so irdische Dinge eine Rolle spielen. Wallfahrten, das hat zu tun mit Kraftorten. Das hat ganz viel zu tun. Die meisten Wallfahrten im Christlichen sind auch Marienorte. Und an der einen oder anderen Stelle habe ich euch auch schon erzählt von Marienorten, mit Orten, wo ich selber so eine Beziehung spüre. Das sind alles Dinge, die sich jenseits von der reinen Vernunft abspielen, die aber eine Wirkung haben im Leben. Das heißt, all diese Sachen, das fällt alles weg. Ab Luther oder von Luthers Dekret war eben nur noch Sola Fide, Sola Scriptura. Und aus meiner Sicht ist das auch schon dieser Bruch eigentlich mit dem Bauch, mit dem Herz, mit Gefühl. Das ist nicht mehr eine ganzheitliche Sicht, sondern das ist, also Glauben und Schrift sind beides, das ist beides Kopf. Glauben ist Kopf und Schrift ist Kopf. Ja. Übrigens, wo wir gerade bei dieser Geschichte sind mit den Reformationen, auch hier kann man schön ablesen, welchen Impact eigentlich sowas wie Philosophie auf die Wirklichkeit dann hat. Denn durch die Reformation ist dann ausgelöst worden in Europa die Zeit der Glaubenskriege. Es gab dann tatsächlich mehrere Länder, die dann eben die Reformation durchgezogen haben. Und die sie von Rom, vom Katholizismus gelöst haben. Und viele Menschen glauben ja bis heute noch, dass der Vatikan, der Papst und die Jesuiten, dass die so die größten Machtleute sind auf der Welt, dass die größte Macht haben. Und ich meine, zweifellos ist Vatikan, Rom ein altes Machtzentrum. Und zweifellos haben die Jesuiten und auch die katholische Kirche ist ein großer Machtfaktor, aber bei weitem nicht der größte. Schauen wir doch mal kurz auf die Geschichte. Was ist nach den Reformationen, wie hat sich so Weltgeschichte entwickelt? Die ganzen katholischen Länder, man könnte auch sagen die lateinischen Länder, weil es sind auch die diese lateinischen Sprachen haben. Es ist Italien, es ist Spanien. Die sind alle schwach gewesen nach der Reformation. Wenn du dir die so 16., 17., 18. und bis in unsere Zeit Jahrhundert anschaust, welche Länder haben denn eigentlich die Weltgeschichte dominiert? Das waren alles protestantische Länder. Das sind dann England. Allen voran natürlich England. Da gab es gar keinen Reformator, da hat irgendwann der König selber sich von Rom losgelöst. Aber diese anglikanische Kirche ist dann im Geiste her auch eine Reformkirche, wo eben diese ganzen alten Sachen, diese Frömmigkeit und dieses vom Volk her, wo das diese Dinge keine Rolle mehr spielen, sondern die sich auch daran halten, mehr oder weniger Sola Fide, Sola Scriptura. Und dann halt, welche Länder waren da noch dabei? Niederlande, Deutschland zum Teil auch, Schweiz natürlich mit den Reformatoren. Und ich meine, das sind die Länder, die dann in die nächsten Jahrhunderte dominiert haben. Warum? Weil das die Länder sind, in denen sich der Kapitalismus entwickelt hat. Der Kapitalismus ist eine direkte Folge von der Denkweise von diesen Reformatoren, wo eben dann diese, ja, auch diese Gedanken von Barmherzigkeit und so weiter, das fällt alles weg. Also diese Reformatoren haben im Grunde genommen den Kapitalisten eine Religion gegeben. Und auch umgekehrt, aus dieser Religion wurde der Kapitalismus. Weil in dieser Religion kannst du auch der größte Sauhund sein, du kannst Leute betrügen noch was. Und dort eben dieses Großkapital aufbauen, nur noch für dich, nicht mehr für Allgemeinwohl. Brauchst du nicht mehr dein Geld für irgendeine Kirche stiften oder so. Ist natürlich gut, wenn man das macht, aber braucht es eigentlich nicht. Für dein Seelenheil reicht es, wenn du sagst, ich glaube, und wie du dann sonst deinen Alltag beschreitest, nach welcher Moral du lebst, das spielt ja keine Rolle mehr. Deswegen ist gerade in diesen Ländern dann der Kapitalismus so stark geworden. Und das sind genau die Länder und Kapitalismus die Kraft, die dann die nächsten Jahrhunderte dominiert hat. Die große Zeit von den Spaniern, also von diesen katholischen Ländern, Spanien und so weiter, die war vorher. Ein Mittelding ist vielleicht noch Frankreich. Frankreich ist heute immer noch überwiegend katholisch, wenn man von Christen redet. Aber hey, ihr wisst, Frankreich hatte halt auch eine fette Revolution dazwischen. Die Französische Revolution, die eben auch all mit diesen Machtstrukturen, die Kirche hatte, halt Schluss gemacht hat. Also ich erwähne das eigentlich auch nur, um wieder zu veranschaulichen, dass die Geschichte und die Mächtigen, die folgen letzten Endes den geistigen Entwicklungen. Ich will jetzt nicht Luther einen Philosophen nennen, aber er ist auch einer, der geistig etwas verändert hat. Und es folgt dann immer eine Veränderung auch eben auf unserer weltlichen, wirklichen Ebene. Deswegen so ganz Unrecht hat er auch ein Hegel nicht. Ich sage auch nicht, dass alles, was er sagt, falsch ist. Natürlich hat das, ist die geistige Vernunft hat auch Einfluss auf die Wirklichkeit. Es ist, was ich halt sage, ist eine Wechselwirkung, während Hegel das halt sehr einseitig sieht. Hegel ist eben ein Idealist. Es geht nur noch um den Geist und nicht mehr um die anderen Dinge. Während ich sage, ja, Geist hat natürlich einen Einfluss, aber das andere halt auch. Aber das ist vielleicht auch genau der Grund, warum wir uns eben mit Philosophie beschäftigen müssen. Denn die Philosophie, und das war bei Hegel schon so, die hat einen normativen Anspruch. Normativer Anspruch, was bedeutet das? Das heißt, die Philosophie hat den Anspruch, Normen zu geben. Die hat einen Anspruch, die Grundlage zu sein für Gesetzgebung. Normativ heißt nichts anderes als, welche Normen setzt man? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Was ist gut, was ist nicht gut? Was ist gewollt, was ist nicht gewollt? Wo setzt man da überhaupt die Normen? Die Normen werden, welche Standards haben wir da? Und diese Standards, die werden immer vom Geistlichen gesetzt. Vorher eben, bevor es da Aufklärung gab und so weiter, halt von der Kirche. Und dann waren das die Standards. Und dann durch die Aufklärung und dann durch die eben Idealismus, Leute wie Hegel, wurden die geistigen Standards gesetzt für das, was dann unsere Gesellschaftsordnung werden sollte. Und es passt auch direkt in diese Zeit, denn ein Hegel, und das ist der Grund, warum wir darüber reden. Weil es ist eben nicht einfach nur so, naja, hat der Alter vor sich hin philosophiert und wen es interessiert, der kann sich dein Leben lang mit diesen Büchern auseinandersetzen. Aber hey, es hat eine Wirkung auf unser Leben. Weil diese Denkweisen die Normen gesetzt haben, wie unsere Gesellschaft aufgebaut wird. Und es war auch keineswegs so, das war schon bei Hegels Zeit so. Hegel selber hat das auch gesehen. In der Zeit, wo Hegel am Start war und eben die deutsche Philosophie so stark war und so viel Kraft hatte, das ist auch genau die Zeit, in der in Preußen, was damals das stärkste und wahrscheinlich bedeutendste von den deutschen Landen war, wir reden alles noch vor der Reichsgründung, das heißt Deutschland war die deutschen Lande, es waren viele kleinere Staaten. Und der mit bedeutendste, der damals schon den meisten Drive hatte, das war Preußen. Und nachdem mit den Napoleonischen Kriegen Preußen dann doch auch harte Niederlagen errungen hat, war eben dieser Gedanke da, hey, wir müssen reformieren. Wir müssen Preußen neu aufstellen, weil eben das ist, was die Franzosen gemacht haben. Die haben was Neues gemacht. Nationalstaat, plötzlich hatten die riesengroße Heere zur Verfügung, die es halt vorher nicht gab. Schulen einführen, Recht und so weiter. Alles hat sich geändert. Und das hat man dann in Preußen auch gemacht. Das sind dann diese berühmten preußischen Reformen. Und die wurden durchgeführt von Freiherr vom Stein und vom Hardenberg. Und Hardenberg, by the way, ist es nicht witzig, ich habe auch ein Bild von ihm dabei. Hier, wo ich jetzt heute sitze, wo die Nu Viso Studios sind, wir sind in der Hardenbergstraße. Und ich weiß nicht, ob sich da jemand schon mal Gedanken gemacht hat, das ist jetzt auch nur ein kleiner Zufall, aber ich nehme den gerne auf. Ich spreche über Hardenberg und sitze in der Hardenbergstraße. Das ist ja hier der große preußische Reformer, Hardenberg. Hier in Berlin, das ist vor dem Abgeordnetenhaus, wo heute die Berliner Abgeordneten sitzen, also das Berliner Parlament, nicht Bundestag, früher der preußische Landtag. Ja. Und dort sind eben diese, ich glaube, weiter drüben steht auch noch der Freiherr von Stein, dort ist eben auch der Hardenberg dabei. Interessant übrigens, kann man auch mal so Denkmäler sich anschaut, weil da der Bildhauer hat sich auch was dabei gedacht. Der ist natürlich nicht genau aus der Zeit, das ist hier ist von 1910 oder sowas. Ja. Aber was wir halt sehen, ist Hardenberg, zum einen mit irgendwo hat er da so Orden dran, das ist halt dieses preußische Hoppla. Und er hat halt das Buch. die, auch da wieder die Scriptura. Es ist natürlich hier nicht mehr die Bibel, die Schrift, aber es ist halt auch die Schrift als ein Symbol des, eines Produkts des Kopfs. Schrift ist immer Kopf, Buch ist immer Kopf. Deswegen sind auch wir Barden, wir Troubadourer manchmal auch so Misstrauen gegenüber der Schrift, weil das eben genau dafür steht, dieses in Stein gemeißelt, diese Schrift, das Strenge. Schon wie das mit den 10 Geboten losging. So. Das Schrift ist immer, ist ein Ausdruck vom Kopf. Ja, und auch da, wie gesagt, es geht nicht um Gut oder Böse. Ich spreche hier nicht für Boko Haram. Kennt ihr vielleicht diese islamistische Terrorgruppe in Afrika? Die nennen sich Boko Haram. Und Boko heißt tatsächlich Buk. Und Haram ist sowas wie im Islamischen unrein, böse, teuflisch, nicht göttlich. Und Boko Haram, Bücher sind böse. So denke ich natürlich nicht. Ja, sondern es geht für, aus meiner Sicht immer um das Gleichgewicht. Aber unsere Welt ist eben sehr aus dem Gleichgewicht geraten und das sieht die Skriptura, das Buch, das ist, wo alles dran hängt, das Wort, das geschriebene Wort, das, was ernst genommen wird. Während sozusagen die badische, troubadourische Weltsicht, naja, die ist in unserer Zeit halt nicht so stark. Aber hey, deswegen reden wir drüber so. Ja, Hardenberg. Hegel war ja kein Preuße. Aber er hatte eben auch erkannt, Preußen ist der entscheidende Motor in den deutschen Landen und die größte Kraft. Und deswegen stand er da auch in Kontakt mit Hardenberg und diesen Reformatoren. Und Hegel hat selbst auch gesagt, ich hab ja das hier aufgeschrieben, können wir mal kurz ein Zitat mal vorlesen. Hegel hat dem Karl August von Hardenberg, die waren im Briefkontakt, und er hat ihm geschrieben, Hegel hat ihm geschrieben über seine eigene Rechtsphilosophie. Das ist eines der größten Werke von Hegel, die Rechtsphilosophie. Und da schreibt er, es sei ihm ein besonderes Anliegen gewesen, die Übereinstimmung Preußens mit der philosophischen Auffassung des Staates zu erweisen. Das heißt, damals ging es auch schon um die Idee, diese Philosophie von Hegel, die auf den ersten Blick ja eigentlich abgehoben ist, also eben wirklich nur aufs Ideal geht. Aber er hat damals das auch schon selber gesehen, es ist zwar nur Kopf, es ist zwar nur Vernunft, aber es hat schon einen normativen Anspruch. Aus diesen Erkenntnissen, daraus sollen wir diesen modernen Staat bauen. Das heißt, die ganzen staatlichen Strukturen, und wir reden da von Rechtsphilosophie, das heißt, wir reden, wie ist Recht aufgebaut, wie funktioniert überhaupt Recht, welche Hierarchien haben wir. Aber auch, und da kommen wir vielleicht dann später noch dahin, das war jetzt bei Hegel noch nicht bedeutsam, die ganzen Ideen, wie ein Sozialsystem wirkt, all diese Vorstellungen von Staat und Recht, da hatte Hegel einen Anspruch darauf, er und andere Philosophen. Das ist der Anspruch des Normativen. Also sie wollen die Normen setzen, sie wollen die Standards setzen, weil sie haben es ja erkannt. Und das ist auch passiert. Es ist jetzt natürlich nicht eins zu eins immer so, denn es ist ein Unterschied, bist du Philosoph oder bist du Staatsmann? Ja, da kommt dann das, was wir heute Realpolitik nennen, natürlich auch mit rein. Und ich will jetzt keineswegs sagen, dass Hegel dafür verantwortlich, wie der preußische Staat dann aufgebaut wurde und all die Probleme, die dann danach kamen, dann die Kriege bis ins 20. Jahrhundert rein und so weiter. Und tatsächlich wird das aber oft Hegel vorgeworfen. Soweit will ich gar nicht gehen. Da gibt es ein bekanntes Buch, das hat vor ein paar Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Ich glaube, das heißt Von Hegel zu Hitler. Und dort wird versucht, so eine Argumentationskette zu bringen, die durchaus Ähnlichkeiten hat, auch mit manchem, was ich hier sage. Aber entscheidend bei dieser Denkweise, und das wird viel diskutiert heute immer noch, auch international, ist die Grundthese, dass Hegel halt derjenige war, der schon diese Idee von einem starken Staat, manche sagen schon von einem totalitären Staat, dass diese Idee schon bei Hegel kam. Und das letzten Endes dann, was die Nationalsozialisten gemacht haben, nur eine Art Erfüllung war von diesem Versprechen oder von diesem Drängen, auf das schon Hegel und dann auch diese preußischen Reformer gingen, einen sehr mächtigen Staat bauen. Ich weiß nicht, ob ich das Wort Totalitarismus, ich habe jetzt diese Kritik nur zitiert, ob ich das wirklich mit Hegel in Verbindung bringen würde, weil es ja doch ein recht moderner Begriff. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, aus dieser Philosophie von Hegels folgt ein starker Staat, der die Gesellschaft aufbaut. Auch das übrigens auch schon ganz alte Themen, das kannst du schon bei den griechischen Philosophen finden, so mit diesen Ideen, die Philosophen sollten eigentlich die Staaten regieren, aber ob es dann wirklich besser wird, I doubt it. Entscheidend ist also jetzt hier dieser Sprung, an dem wir sind, dass diese Philosophie, die im Idealismus entwickelt wird, dass die dann irgendwann aus diesem Idealismus sich irgendwann über gar nicht mal so viele, über Generationen, dann Ideologien entwickeln. Diese Worte sind tatsächlich verwandt miteinander. Und in beiden steckt halt diese Idee, dieses rein Geistige drin. Und deswegen sind diese Dinge wichtig. Weil tatsächlich auch die großen Ideologien sich dessen bewusst waren, wer eigentlich die Vorläufer sind. Ich war vor ein paar Jahren, also schon einige Jahre her, es war in meiner Studentenzeit, da war ich mal in Königsberg, Ostpreußen, ehemaliges Ostpreußen. Heute ist Königsberg, Kaliningrad, eine Exklave, eine russische Exklave. Also rundherum ist nur Polen, glaube ich. Und dann kommt auch recht bald Litauen. Aber es ist keine direkte Grenze zu Russland. Aber früher war das halt Königsberg, die Metropole eigentlich Ostpreußens, eine große Stadt. Und als ich dort war, es war so Mitte der 90er, es war ziemlich deprimierend, muss ich echt sagen. Also, du siehst halt dort wirklich noch diese ganzen Spuren von dem Krieg. Du siehst, hier war früher mal was anderes und dann kam halt dieses Sowjetsystem. Und ich bin jetzt mit Sicherheit kein Revanchist, weil, aber man spürt halt einfach hier diese Nachwirkung von Krieg, Vertreibungen und wie eine Kultur dann wirklich ausgelöscht wird, um eine neue zu bauen. Und in diesem Königsberg, meinem Kenntnisstand nach, so hat man es uns damals gesagt, ich habe auch nichts anderes gesehen, hat man nach dem Krieg, Königsberg wurde nie groß bombardiert oder sowas, sondern hat man nach dem Krieg, haben die Russen, die Sowjets, die Stadt komplett platt gemacht. Jedes Gebäude wurde dort platt gemacht. Und auch die Gebäude, die alle fit waren, die meisten waren fit, weil da wurde nicht wirklich großartig gekämpft, also meines Wissens nach. Aber man hat alle platt gemacht. Warum? Um eben zu zeigen, hier dieser deutsche Anspruch, der bis zurückgeht auf die deutsche Ordensritter. Das ist dann nicht weit weg von Königsburg, ist dann Marienburg. Das ist so das Zentrum, eine der größten Burgen in Europa. Sozusagen diese, über Jahrhunderte lang diese Landeroberung, und das war es ja auch, eine Eroberung dieser deutsche Ordensritter, im Namen des Herrn natürlich mit Missionierung, die sozusagen diese slawischen Länder Schritt für Schritt erobert haben. Die sollte dort gezeigt werden, hier, wir machen das komplett rückgängig. Wir tilgen alle Spuren, die irgendwie dieses Deutsche hat und wir bauen jetzt eine moderne Sowjetstadt auf. Und in ganz Königsberg sind zwei Gebäude nicht zerstört worden. Eins, das war so ein alter Turm, der irgendwann mal in der Stadtmauer war. Warum auch immer der jetzt nicht zerstört wurde, weiß ich nicht. Aber das andere ist der Dom von Königsberg. Und jetzt, warum gerade der Dom? Weil die Sowjets mit den Kirchen, die Kirche ist ja, und gerade die evangelische Kirche ist aus sowjetischer Sicht auch eben ein deutscher Kulturträger gewesen. Das heißt, diese Kirchen, die hat man nicht geschont, weil die jetzt irgendwie kunsthistorisch wertvoll waren. Man hätte die auch gerne platt gemacht. Aber warum hat man den Dom von Königsberg nicht platt gemacht? Und es gibt einen Grund. Und das ist dieser hier. Immanuel Kant. Immanuel Kant, das Grabmal von Immanuel Kant, das ist direkt an der Außenmauer von dem Dom von Königsberg. Dort ist das Grabmal von Immanuel Kant. Und weil Immanuel Kant von den Sowjets auch so hoch geschätzt wurde, als einer der entscheidenden Vordenker für den Sozialismus, für den Marxismus, ist Kant aus sowjetischer Sicht ein verehrungswürdiger, naja, man kann nicht sagen Prophet, ein Vordenker. Und deswegen wird dem sein Grabmal geschützt. Und deswegen hat man den ganzen Dom auch stehen gelassen, damit das Grabmal von Kant da ist. Immanuel Kant, der angeblich auch in seinem ganzen Leben lang Königsberg nie verlassen hatte. Ja, und das hat mir damals auch schon einiges gezeigt in den 90ern. Ne? Diese Verbindung also von diesen Vordenkern, Kant und dann Hegel, hin zu den Marxisten. Da, wenn man die ganze Linie aufzeigt, dann muss man sagen, Kant, Hegel, danach kam Feuerbach, der muss auch unbedingt Erwähnung hier finden. Feuerbach, der eben auch schon einen Schritt weiter gegangen ist. Ich glaube, Feuerbach hat letztens Hegel das vorgeworfen, was ich auch schon als Kritik formuliert habe. Der Hegel blendet da komplett aus, dass wir in einer sinnlichen Welt leben, dass der Mensch auch die Welt sinnlich erfasst, mit Schmecken und mit Riechen und Sehen. Und dass wir deswegen ein bisschen mehr Erdung brauchen. Und im Grunde genommen ist das der richtige Impuls. Und nochmal einen Schritt weiter ging dann eben ein Karl Marx. Marx kam dann eben noch nach Feuerbach. Und für den Marxismus hat Feuerbach eine Riesenbedeutung. Ich glaube, Marx hat auch ganz viel über Feuerbach geschrieben. Die Theorien über Feuerbach und so weiter. Das ist entscheidend. Und Marx hat daraus dann den Gedanken gesetzt, ja, Philosophie schön und gut, aber wir müssen das eben hier, wir müssen das ins Praktische umsetzen, wir müssen das auf die Welt bringen. Das heißt, der Kopftrip, der wurde nicht von Feuerbach oder von Marx abgelehnt, sondern es ging eher darum, dass man den Kopftrip jetzt auch nutzt, um wirklich noch mehr weltliche Politik zu machen. Natürlich hat es mit Hegel schon angefangen. Wir sprachen schon von diesem normativen Anspruch und den preußischen Reformen. Da war es auch schon so, dass die Philosophie auch auf Staatskunde geht. Aber Feuerbach und dann eben Marx, die haben das noch viel, viel weiter getrieben. Die haben das noch viel weiter gebracht. Aber was sie nicht gemacht haben, ist jetzt den Kopf, aus dem Kopftrippe rauszukommen und eben die Versöhnung auch mit Bauch und Herz zu finden, sondern sie haben den Kopftrip einfach noch mal ein paar Schritte weitergetrieben. Der Kopf muss jetzt auch alles regieren. Der muss jetzt auch alles dominieren. Das ist, wo dann die Ideologien rausgewachsen sind. Das ist Marxismus. Und Marx selber hat er hier gesagt, so ein Zitat, es ist, glaube ich, sogar aus diesen Thesen von Feuerbach, hat Marx gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist genau der entscheidende Punkt. Jetzt geht es für Marx nicht mehr darum, Philosophie als schöngeistig einfach nur die Welt zu verstehen, sondern es geht darum, aus diesem Verständnis heraus dann die Welt zu verändern. Und ab da wird es dann wirklich problematisch. Vorher hätte man auch sagen können, naja, es ist halt der Kopftrip, okay, beschäftige mich, was du willst. Früher, später holt dich schon die Wirklichkeit ein. Aber jetzt kommt der Punkt, wo aus diesem Kopftrip ein weltliches Programm wird. Jetzt wird auf einmal gesagt, jetzt ist dieser Moment der Überhöhung. Wir verändern jetzt die Welt. Wir tunen uns jetzt nicht mehr in diese Welt ein, sondern aus der Position des Kopftrips heraus verändern wir die Welt. Verändern wir die Welt, verändern wir den Menschen. Und Leute, ich meine, damit hat das angefangen, was wir heute immer noch sehen. Diese ganzen Ideen von Transhumanismus, was wir heute sprechen. Das ist ja nur die extremste Ausformung von genau diesem Gedanken. Wir verändern die Welt. Wir, der menschlich und der menschliche Kopf, nicht der Mensch als Ganzes, sondern der Mensch als Kopf, verändert die Welt. Und wir verändern sogar den Menschen selbst. Das ist diese Erhöhung über die Natur, über die Biologie, wenn du willst. Und das ist in all diesen Ideologien, die wir in den letzten, ab dem 20. Jahrhundert gesehen haben, taucht das auf. Die sind natürlich durchaus unterschiedlich. Offensichtlich Sozialismus, Marxismus, da liegt es am nächsten. Ein großer Antipod wäre dann der Nationalsozialismus. Und natürlich ist das was anderes. Beim Nationalsozialismus, da kommen eben auch noch diese ganzen, ich nenne es jetzt mal esoterischen Denkweisen mit rein. Da kommen dann so Leute rein wie Rudolf Hess oder auch Hitler. Da sind auch viele so esoterische Geschichten drin, die eigentlich eben mit dieser reinen Vernunft nichts zu tun haben, sondern da kommen dann wieder ein bisschen andere Quellen rein. Aber trotzdem ist auch aus meiner Sicht der Nationalsozialismus, er ist eben auch ein Sozialismus. Er ist auch immer noch auf diesem Kopftrip. Und wir sehen es ja, diese ganze Mechanisierung, die da in Deutschland stattfand, Mechanisierung des Militärs, die ganzen Lager und so weiter. Das ist ja alles, so Leute wie Göring, das war kein Esoteriker, sondern das sind tatsächlich moderne, materialistische, industrielle, sozialistische Denker, wenn du willst. Die eben aus dieser Position der Ideologie den Menschen halt bearbeiten, wie sie es halt aus ihrer Sicht für richtig halten. Das heißt, ich sehe eigentlich all diese Ideologien, sehe ich wie, wir dürfen nicht in diese Falle tappen. Weißt du, wenn du, entweder bist du sozialistisch und dann bist du automatisch gegen nationalsozialistisch rechts oder umgekehrt. Aber für mich sind beide diese Ideologien, sind für mich, kommen aus einem Zweig, sind aus einem Zweig gewachsen. Und dieser Zweig ist aber nicht der Stamm, sondern jetzt so Bildsprache, der Stamm als die große geistige Entwicklung der Menschheit, Geschichte. Und aus diesem Stamm ist halt dann mal so ein großer Ast rausgewachsen. Und dieser Ast ist eben schon diese Spaltung, die im Menschen drin stattgefunden hat, zwischen Kopf und Herz und Bauch. Das ist so ein Ast. Der ist eben mal rausgewachsen. Ja, möglicherweise ging es schon mit Luther los, möglicherweise auch schon noch vorher. Und warum das rausgewachsen ist, ist auch interessant, aber da will ich jetzt nicht drüber sprechen. Aber es ist sozusagen, das ist schon ein Ast. Dieser ganze Materialismus ist schon ein Ast. Der ist schon rausgewachsen aus dem Stamm. Das ist nicht mehr der Stamm. Und aus diesem Stamm, aus diesem großen Ast Materialismus, dort sind wiederum dann verschiedene Zweige rausgewachsen. Die sind dann schon, wenn du in diesem Ast drin bist, sind die also konträr. Das eine ist dann Sozialismus, andere ist dann Nationalsozialismus, es gibt noch ein paar andere. Aber ich kritisiere diesen ganzen Ast. Ich sage, der Ast ist schon aus dem Gleichgewicht geraten. Ja, und deswegen sollten wir nicht in diese Fallen tappen, Sozialismus, Nationalsozialismus, weil der ganze Ast ist schon Materialismus. Das ist, um was es geht. Das sind übrigens nicht die einzigen modernen Ideologien, die sich alle ähneln, indem sie eine Skriptura haben, eine Schrift, ein wichtiges Buch, eine Ideologie bringen und den Anspruch haben, Mensch, Natur zu verändern. Marx, Hitler sind zwei, aber man müsste genauso nennen Mao, die rote Bibel von den Maoisten in den 60ern, was die Leute alle hochgehabt haben, die Studenten damals, ist ein Buch, diese Ideologie von Mao. Man könnte aber auch dort nennen Gaddafi. Gaddafi, der auch eine Revolution in Libyen seiner Zeit durchgeführt hat, die grüne Revolution. Von Gaddafi gibt es das grüne Buch, auch hochinteressant, ist auch so eine Ideologie. Auch da, ich sage nicht, dass all diese Ideologien von vornherein schlecht sind oder einfach nur so, wir sind mächtig und nach außen drückt mir eine Ideologie. Die Leute haben das geglaubt, aber sie sind halt in einem Kopffilm und deswegen ist es zum Scheitern verurteilt. Aber da gab es eben dieses grüne Buch von Gaddafi. Überhaupt in der arabischen Welt gab es da relativ viel. So. Es gab einen Nasser, der war mal ägyptischer Präsident und der hat eine sozialistische panarabische Bewegung vorgeschlagen. Das ging auch in dieselbe Richtung, dann auch wirklich den Menschen zu verändern. Und auch noch im arabischen Raum ist die Baath-Bewegung vielleicht zu nennen. Die Baath-Bewegung ist auch so eine sozialistische arabische Bewegung, auch da, die eben dieses moderne, dieses ideologische Denken in die arabische Welt bringen will. Baath-Bewegung, da waren Anhänger oder Vertreter von dem waren Saddam Hussein im Irakkrieg, das ist Baath-Bewegung. Und auch das Assad-Regime in Syrien. Gerade der Ältere von Assad, jetzt ist er der Sohn dran. Und die Baath-Bewegung hat heute auch gar keine große Rolle mehr. Spätestens am Ende des Kalten Krieges war das irgendwie gegessen. Aber früher war eben Assad, war eigentlich auch Syrien ein weltlicher sozialistischer Staat. Die Baath-Bewegung, ja. Und da immer in diesen ganzen Ideologien steckt eben immer dran, den Menschen zu verändern. Das ist eben das, was zurückgeht auf dieses Zitat von Marx. Es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Nicht zu verstehen, sondern sie zu verändern. Wie gesagt, bei dem Verändern bin ich auch dabei. Denn wir stehen immer in einer Wechselwirkung. Wir können mit dieser Welt arbeiten. Diese Welt ist kein Museum, wo wir nichts anfassen dürfen. Sondern wir sind als Menschen hier reingeboren, aus meiner Sicht. Und wir haben den Geist bekommen und der hat seinen Platz, damit wir auch vernünftige Dinge machen können, uns einen Plan machen können, wenn wir irgendwas bauen. Natürlich. Und wir können mit unseren Händen auch arbeiten. Wir können diese Welt verändern. Aber wenn wir sie verändern, nur aus dem Kopf heraus, dann kreieren wir halt Strukturen, die auf Dauer nicht taugen, die uns nicht gut tun. Und das ist, was wir heute erleben. Weil aus dieser Philosophie heraus ist ja dann tatsächlich all unsere modernen anderen Wissenschaften, ob das Wirtschaft ist, Ökonomie, das basiert ja alles auf diesen Vorgaben. Manche glauben immer, Philosophie, das ist ja alles unwichtig. Es zählt, wie viel Bataillone, wie viel Panzer habe ich oder wie viel Kapital habe ich. Aber ich meine, die ganze Idee von Kapital, das kommt ja von dort. Deswegen ist es so bedeutsam. Ja, wir hatten hier jetzt das Grabmal von Kant. Na, wo ist es denn? Und ein Bild habe ich euch jetzt noch am Start, was unbedingt hier rein muss. Und das ist das natürlich. Das ist aus der Stadt, wo ich jetzt lebe. Das ist Chemnitz. Das Foto ist aber aufgenommen worden noch in Karl-Marx-Stadt. Das ist noch zu DDR-Zeiten. Und das ist das berühmte Karl-Marx-Monument, was meine Augen schon so oft gesehen haben. Ich gehe da ganz oft vorbei. Ich finde es heute immer noch inspirierend, ganz ehrlich. Und dahinter halt die... Das sind so auch so neue Bauten. Die Chemnitzer nennen es wie nochmal die Säge, weil es da so zickzack geht. Und dahinter so diese große Tafel mit dem berühmten Aufruf: Proletarier aller Länder, vereinigt euch da in mehreren Sprachen. Hab mal als Kind schon, habe ich das schon gehabt, in der Briefmarkensammlung, DDR-Briefmarken, immer diesem Karl-Marx-Monument. Als ich nach Chemnitz gekommen bin und das erste Mal das Karl-Marx-Monument wirklich gesehen habe, ich mir gedacht, boah, das ist aber schon ein starkes Monument. Ich war noch nie Marxist. Ich war schon lange Kritiker, eben Kritiker von dem, was ich euch jetzt auch erzähle, von diesen reinen Kopftrips, von diesen Ideologien. Aber ich finde, und es wurde auch in Chemnitz in den 90ern ja auch diskutiert, soll man das sowas abschaffen? Den Namen der Stadt hat man auch wieder geändert. Karl-Marx-Stadt ist nicht mehr, ist jetzt Chemnitz. Was macht man mit dem Denkmal? Und ich finde es auch richtig. Hey, da sollen die Bürger der Stadt drüber nachdenken, ob sie es wollen oder nicht. Und man ist zum Ergebnis gekommen, nee, wir lassen es da, weil es auch einfach Teil unserer Geschichte ist. Und da stehe ich auch voll dahinter. Ich Ich finde, das ist bedeutsam für Chemnitz und es ist auch tatsächlich ein wahres Denkmal. Wenn man dorthin kommt, es regt zum Denken an. Aber was es dir zeigt, ist vielleicht nicht unbedingt das, was der Erbauer damals wollte. Weil was ich dort schon beim ersten Mal, wo ich dorthin komme, was man sieht, boah, es ist nur Kopf. Es ist nur Kopf. Da ist kein Hals, da ist kein Herz, da ist kein Bauch, da sind keine Füße, keine Erdung zum Boden, es ist nur Kopf. Und der Kopf ist auch so super streng, also guck ganz streng. Und das ist so dieser männliche Kopf. Auch da, hey, wir lassen uns nicht dialektisch auseinander dividieren, Männer, Frauen, aber es geht da so um Grundenergien. Und natürlich ist es auch so, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das Geistige wird eher so männlich zugeordnet, während das Weibliche mehr schöpfen kann, auch aus Intuition, aus Bauch, Gefühl heraus. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass alle Frauen so sind, sondern wir Menschen sind natürlich immer irgendwo dazwischen. Das sind halt diese beiden Pole, ja. Männlich, weiblich, ja. Yang, Yin. Und das Geistige ist halt das Männliche, deswegen ist es kein Zufall. Das ist genauso, dieses strenge männliche Kopf. Das ist vom Symbolwert so großartig. Und das war beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, ist mir schon klar, und krass, ja. Hier ist er, der Riesenkopf. Ja. Das ist genau das Symbol, unter was wir seit diesen Zeiten leiden, unter einem gewaltigen Kopftrip. Und ein kleiner Gag am Rande, ich habe dann tatsächlich in Chemnitz viele Jahre lang als DJ gearbeitet. Und meine Main Base, wo ich am meisten aufgelegt habe, das ist wirklich direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite, also von dort, wo das fotografiert ist. Man sieht auch, es ist ein bisschen aus der Höhe fotografiert, da ist so eine... so etwas emporgehoben sind da so ein paar Lokale. Und da hast du so eine Terrasse, dann bist du so über der Straße. Von dort ist es fotografiert, schätze ich. Und dort war der Club, wo ich am meisten aufgelegt habe. Die ganze Zeit. Und das war mir echt beim ersten Mal auflegen, weil ich mir schon gedacht, das ist ja krass. Ich bin hier wirklich an so einem, ja fast schon so einem Kraftort. Weil das ist Chemnitz, das ist alles ja geplant als sozialistische Musterstadt. Und direkt gegenüber ist das Zentrum, ist dieses Karl-Marx-Monument. Und ich bin auf der anderen Seite. Und mache jetzt Musik. Und echt, es war damals mein erster Gedanke so, wow, was für eine Ehre, dass ich da mitwirken darf, weil We Will Rock You, das ist jetzt genau das Gegenprogramm zu diesem reinen Kopfding. Weil alles, was so Rockmusik angeht, und das ist auch, ich schweife ein bisschen ab, aber so sehe ich das, das basiert auf Rhythmus. Das sind alles Dinge, die aus dem Bauch rauskommen. Rockmusik oder vielleicht generell Musik, wobei generell Musik nicht, weil es gibt eben auch diese Kopfmusik. Aber alles, was Rockmusik ist, was groovt, was Rhythmus ist, das ist Bauch, das ist Trance. Das ist auch alles, was diesen Ideologen immer fremd ist. Ja. Das mögen die auch gar nicht. Auch die Kirchen mögen das auch nicht. Ja. Das ist dieses Trancige, das kommt von innen heraus. Ja. Und das war so damals mein Ding. Ja. Boah, krass. Es ist auch eine Art energetische Arbeit. Ja. Nicht nur DJing für die Leute im Club, sondern ey, die ganze Zeit schicken wir auch eine Vibration aus, die sozusagen als, nicht gegen, weil es geht nicht gegen den Kopf. Ich argumentiere nicht gegen den Kopf, der Kopf ist Teil von mir. Aber indem wir ein bisschen wieder ins Gleichgewicht versuchen zu kommen, dafür dient der Rock'n'Roll. No shit. Ja, so war das da. Aber hey, nochmal zurück zu diesem Bild. Wenn man das jetzt mal einfach nur so ganz neutral anschaut und mal ausblendet, was wir alles wissen oder zu wissen glauben über Marx und so weiter, das hat voll was Kultisches, oder? Da denkt man sich, was machen die Leute da? Beten die da irgendeinen Fetisch an? Irgendeinen Götzen? Oder was? Und genau das ist es. Da bin ich auch nicht der Erste, der das erkennt, dass natürlich diese ganzen Ideologien auch ein Religionsersatz sind. Die Aufklärung hat sozusagen die Religion zertrümmert, aber der Mensch war eben nicht in der Mitte. Weil wenn du in der Mitte bist, brauchst du diese Ideologie nicht. Du brauchst keine Religion und du brauchst auch keine Ideologien. Hey, du bist einfach als Mensch und lebst und schwingst. Aber an dem Punkt war der Mensch nicht. Also musst du ihm sofort einen Ersatz bieten. Da darf kein so ein Vakuum sein. Woran sollen wir glauben? Was sind unsere Grundsätze? Sonst gerät alles durcheinander. Also hat man diese Ideologien, die sind tatsächlich wie Ersatzreligionen. Und hier wird das auch so deutlich, irgendwie dieses in Szene setzen und so weiter. Und man könnte das, wenn jetzt mal die Architektur weglässt, könnte das so ähnlich auch irgendwo in grauer Vorzeit gewesen sein, irgend so ein Kult von irgendeinem Gottkaiser oder sowas. Ja, ja, sehr, sehr interessant. Jetzt, man könnte das jetzt, ich möchte noch ein Beispiel möchte ich noch bringen, wie sehr eigentlich dieses alte Denken auch in unsere Zeit reinwirkt. Und wer ist heute in Deutschland der bedeutendste Philosoph? Kann man auch drüber streiten. Es ist nicht wie im Sport, dass man das so klar definieren kann. Der ist der Schnellste, der ist am höchsten gesprungen. Aber einer der großen Philosophen, den man groß im Sinne von die Einfluss haben, weil ganz ehrlich, da reden wir von Geistesgröße nicht mehr wie Hegel und Kant. Ja, das ist einfach auch eine andere Zeit. Aber einer der bedeutendsten, einflussreichsten Philosophen in unserer Zeit in Deutschland ist Jürgen Habermas. Habermas, dritte oder vierte Generation schon von der Frankfurter Schule, auch interessantes Thema, können wir mal an anderer Stelle mal genauer betrachten. Aber Habermas kennt ihr, seine Bedeutung auch in das Nachkriegsdeutschland, in die 68er-Bewegung, die dann ja wiederum im Grunde genommen so diese politischen Parteien oder die grundpolitischen Richtungen, die wir heute sehen, die sind ja auch raus entstanden aus dieser 68er-Bewegung wiederum. Die Grünen zum Beispiel sind ja eine direkte Folge aus den 68ern. Die 68er-Bewegung ist dann irgendwann auf die Straße gegangen und irgendwann hat man den, das haben sie selber damals gesagt, diesen langen Marsch durch die Institutionen angetreten. Und so wurden irgendwann Parteien gegründet und aus Straßenkämpfern wie Joschka Fischer wurden irgendwann Berufspolitiker und irgendwann Minister. Ich führe das nur an, um zu zeigen, wie auch hier wieder diese Linie ist. Zuerst sind es Vordenker und daraus folgt dann etwas. Aber das, was dann folgt, das geht uns alle etwas an. Damals hätte man auch denken können, naja, so Leute wie Habermas, was interessiert mich das? Der hockt dann sein Frankfurter Institut für Sozialforschung und proklamiert halt irgendwas. So what? Aber das Ding ist, das hat eben sehr wohl mit uns zu tun, weil daraus, so entstehen dann unser System. Das System basiert auf einer geistigen Vorlage. Deswegen Habermas. Der hat eben auch einen gewissen Einfluss auf unsere Zeit. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so sehr, aber wenn man so die von den 60ern bis jetzt die Zeit betrachtet. Und jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie und ihren Maßnahmen, da hat auch ein, und das ist ja das Faszinierende, dass da so viele Wahrheiten dann auf einmal zum Vorschein kommen. Wenn es ernst wird, wenn wirklich Krise ist, dann zeigt sich, was vertraust du eigentlich wirklich? Was ist wirklich dein Weltbild? Und das habe ich auch oft genug erwähnt, das ist bei der Corona-Geschichte eine der positiven Dinge, dass eben in der Krise kommen die Wahrheiten ans Licht. Was funktioniert wirklich? Wenn es hart auf hart kommt, was besteht? Was ist wichtig? Ja? Und ein Habermas, der hat in dieser Corona-Zeit ein krasses Statement rausgehauen, was auch eben nicht nur sein Privatstatement ist, sonst hätte es keine besondere Bedeutung, sondern was auch so diese Grundlage zeigt für so viele Maßnahmen, politische Schritte, wie man mit dem Covid umgeht. Diese ganzen Ideen von Zero-Covid, die dann ja Staatspolitik wurden, jetzt nicht in Deutschland, aber in manchen Ländern, wie zum Beispiel Neuseeland oder Australien oder China und Nordkorea, so diese Zero-Covid-Politik, die hat auch ein Habermas vertreten. Und der hat in dieser Corona-Zeit öffentlich gesagt, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, weil ich das hier zitieren will, er forderte 2021 den totalen Corona-Staat. Und ich meine, oh damn, was ist das für ein Philosoph? Vor den totalen Staat? Und ich meine, der Mann ist sich bewusst, was er sagt. Der ist kein Dummkopf. Der weiß schon, was diese Worte bedeuten. Einen totalen Corona-Staat. Was bedeutet das, totaler Staat? Der dann eben volle Rechtsgewalt auch hat. Der eben dann tatsächlich, so wie es in Australien zum Teil passiert ist, Lager bauen kann, wo du Leute in Quarantäne zwangsmäßig reinsteckst. Nicht mehr nur zu Hause, sondern hey, du wirst jetzt hier eingesperrt. Und zwar so lange, bis du halt wieder, was weiß ich, ein Positivtest oder ein Negativtest, keine Ahnung. Ja. Also der Habermas hat auch für Deutschland, für Europa einen totalen Corona-Staat, eine Corona-Regierung gefordert. Und er hat das begründet, dieses völlige Aufgeben von Freiheiten, er hat das begründet, weil wir uns in einem Zustand der Kriegsführung Spezies gegen Spezies wiederfinden. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, danke, dass du es sagst. Danke, dass du es sagst, damit es echt jeder mal sehen kann. Weil ich stelle ja diese Ideen schon so lange auf, dass diese, und was ich hier heute spreche, dass diese ganzen Ideologien, auch in diese modernen, im 20. Jahrhundert Ideologien, dass die alle auf diesem Irrtum des 19. Jahrhunderts zurückzuführen sind. Und Er sagt das ja so offen. Der Kampf Spezies gegen Spezies. Und da sind wir wieder bei etwas, was wir heute Abend noch gar nicht reingeschmissen haben. Darwinismus. Natürlich ist Darwinismus ist halt nicht deutscher Idealismus, aber das ist, was hier zum Vorschein kommt. Weil von Darwin kommt ja dieses Bild und auch da ist es wieder. Es ist eine Vordenkersache, die, aus der dann erst Wissenschaft rausruft. Da werden die Dogmen gesetzt für Wissenschaft und der Darwinismus ist ein solches Dogma. Und der Darwinismus, so sagt es auch schon im Titel, ist der Kampf der Spezies untereinander. Und aus dem Kampf, wer halt dann am besten kämpft, am besten angepasst ist, der gewinnt den Kampf. Das ist dieses Weltbild, alle kämpfen gegen alle. Und auch da ist es ist nur ein Weltbild. Also über Darwinismus will ich jetzt gar nicht so viel sprechen, weil das habe ich an anderer Stelle schon gemacht. Aber das kommt hier voll zum Vorschein. Darwinismus und warum es eben dann, was ist dann, Darwinismus heißt eben dieses, jeder kämpft gegen jeden. Wir kämpfen jetzt gegen die Coronaviren. Wir müssen die ausmerzen, müssen die auslöschen. Und ich denke, völliges Missverständnis von Natur, dass die auch eine Berechtigung haben. Aber das ist sozusagen diese darwinistische Sache. Aber was jetzt die Verbindung ist zu dieser deutschen Linie, zu diesem Idealismus, ist eben der totale Corona-Staat. Das ist eben, worauf basiert sowas? Es basiert auf diesem Denken, was schon Hegel gebracht hat. Dieser Etatismus, diese Macht des Staates, dass der Staat die hehre, edle Philosophie durchsetzt. Und so erleben wir eben einen Staat, wo ein Kopftrip letztens, wo alles verkopft ist und diese Dinge dann aber allen reingezwungen werden. Und Menschen wie du und ich, wir sind vielleicht nicht reine Kopftypen oder haben uns davon auch frei gemacht oder sind dabei, uns zu emanzipieren von diesem Kopf, der in deinem eigenen Leben ständig diktiert. Und ich sage euch, letztens alle Arten von Therapie mit psychischen Problemen und so weiter, und wer hat sie nicht heutzutage, haben wir alle, weil wir sind Kinder unserer Zeit, ja. Das hat immer auch mit diesem Thema zu tun, mit Ego, mit Kopf. Das ist wo wir da alle drinstecken. Und das ist, was da eben zum Vorschein gekommen ist. Und aus diesen Dingen müssen wir uns lösen. Das gilt es, sich da frei zu machen. Denn, und ich komme jetzt so langsam zu meinen Schlussbetrachtungen hier. Seele und Wirklichkeit sind eben kein Widerspruch. Bei all diesen Idealisten fehlt immer wo ist die Seele? Wo ist dieses Lebendige, Nicht-Greifbare, dieses Immaterielle, die Seele, wo ist das? Das taucht dann nirgends auf. Und das heißt nicht, dass die Leute das damals nicht wussten. Weil hey, zur selben Zeit, wo eben ein Hegel und ein Kant und all diese Herren, großen Köpfe so, und dann später Marx, und auch Marx, hey, ich respektiere den seinen Intellekt, das war kein dummer Mensch, also das ist zweifellos nicht. Also, ja? Aber es sind halt alles nur Köpfe. Aber es gab zur selben Zeit gab es auch andere. Zur selben Zeit, wo ein Hegel gelebt hat, hat auch ein Goethe gelebt. Haben auch diese ganzen Dichter gelebt. Und die haben durchaus eine andere Sicht der Dinge. Weil der Dichter, der kommt eben viel mehr auch aus diesem Ganzheitlichen. Da ist auch Herz drin. Wenn du Goethe liest, da kommen ständig auch diese Ideen von Seele. Goethes Faust, ich bringe ja diese Bilder auch so oft, kommt dort ständig an. Aber das ist... In diesem Idealismus findet das Seele, dieses Feinstoffliche, diese Energie, die ja wirklich ist, die findet dort einfach überhaupt keine Beachtung. Die wird komplett ausgeklammert. Genauso auch wie aus all unseren Wissenschaften, genauso wie auch aus unserem ganzen Staatswesen. Alles ist basiert darauf, auf dieser 19. Jahrhundert-Vorstellung von der Welt und vom Menschen, die auf Darwinismus und Idealismus basiert. Unser ganzes Sozialsystem, der Mensch arbeitet 40 Stunden die Woche und so weiter und all diese Dinge, das ist alles oldschool und es passt uns nicht mehr. Und wie gesagt, ich zeige jetzt nicht mit dem Finger auf die und sage, hey, die waren alle dumm oder hey, das sind also irgendwelche bösen Verschwörer, die haben diese modernen Strukturen geschaffen. Ja, sie haben die modernen Strukturen geschaffen, aber weil es ein Ausdruck ist von ihrer Geisteshaltung. Und selbst Marx hat gesagt, jeder Philosoph ist ein Philosoph seiner Zeit. Und genauso ist es. Wir sind Kinder unserer Zeit. Und um was es mir jetzt geht, es geht darum, dass wir aus dieser alten Zeit, dass wir uns aus diesem Schatten von dem 19. und 18. Jahrhundert lösen. Damals war das okay für seine Zeit. Ich kann das alles verstehen, ja, als Gegenreaktion, wie das Pendel halt schwingt. Nach 1000 Jahren Kirchenherrschaft muss man woanders hin und so weiter. Aber jetzt, 200 Jahre nach Hegel, erkennen wir, oder aus meiner Sicht, das ist halt meine Sicht der Dinge, ihr könnt es auch anders sehen. Und schreibt es in die Kommentare, da ist das eine Diskussion. Aber aus meiner Sicht, wir brauchen eine neue Philosophie. Und das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt. Und wir sind auch schon dabei, sie zu entwerfen. Das ist genau, was wir hier machen. Und eine neue Philosophie, die halt, vielleicht ist es auch eine ganz alte Philosophie wiederum, eine ganzheitliche Weltsicht. Vielleicht ist es auch gar keine Philosophie, vielleicht ist es ein, was wir brauchen, ist eine Befreiung aus der Philosophie. Rauskommen aus diesen Kopftrips. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen eine ganzheitliche Weltsicht und eine jegliche Art von Wissenschaft und Weltsicht, Ideologie, Philosophie, die das Seelische aus dem Menschen rausnimmt, kann nur zum Scheitern verurteilt sein. Da kannst du, dann siehst du nur die Hälfte. Das ist wie wenn du Yin und Yang nimmst und ich nehme eins raus, hast du nur noch das andere. Und das ist jetzt nicht komplett falsch. Ja. Viele Dinge funktionieren ja auch offensichtlich, aber es ist halt nicht ganzheitlich. Und aus meiner Sicht sind wir heute an so einem Punkt der Menschheitsgeschichte. Oder vielleicht, ja, ist es Menschheitsgeschichte oder ist es nur unsere abendländische Kultur, wie es ein Oswald Spengler genannt hätte, die faustische Kultur. Aus meiner Sicht ist das jetzt eine Wendezeit. Da müssen wir rauskommen. Das müssen wir jetzt hinter uns lassen. Der Anfang ist eben hier im Inneren des Menschen, geistig. Da müssen wir wieder ins Gleichgewicht kommen. Und wenn wir aus einem Gleichgewicht heraus, entsteht dann von alleine neue Normen, eine neue Art von, wie wir unsere Gesellschaft aufbauen. All diese Dinge, Staatswesen, selbst Kapitalismus und so weiter, das ist nicht von der Natur uns vorgegeben. Das haben wir Menschen erarbeitet, erfunden. Das sind unsere Strukturen. Die gute Nachricht ist, dann kann man es auch wieder ändern. Das ist genau das Wichtige. Ja, das ist so, was ich euch heute sagen wollte. Ich hoffe, ich habe euch das in einigermaßen plausiblen Worten rübergebracht. Es sind natürlich schwierige Themen, oder darüber nachzudenken, darüber zu sprechen. Und gerade die Philosophie, die neigt ja auch dazu, dann immer ihre Kunstsprache zu haben und da ihre eigene Sprache zu entwickeln, sodass du es auch gar nicht mehr richtig verstehst. Übrigens, das ist mir schon immer suspekt. Wenn Menschen sprechen, egal ob das jetzt Philosophie ist oder Religion, wenn Menschen so eine Kunstsprache haben, dass du sie nicht richtig verstehst, da habe ich immer schon den Verdacht, naja, vielleicht ist da dann auch nicht so viel Wahrheit dahinter. Weil wenn du wirklich etwas innerlich durchdrungen hast, verstanden hast, für wahr hältst, dann muss es eigentlich auch möglich sein, das in unserer Sprache zu erklären. Ansonsten hat es keine Bedeutung. Ansonsten ist es schon so abgehoben, welche Relevanz hat es denn dann, wenn ich nur eine Kunstsprache brauche. Und auch da noch zum Schluss gebe ich euch eine kleine Anekdote. Mensch, ist mein Kaffee ganz leer, vor lauter Reden. Ja. Ganz, ganz kalt geworden. Ja. Kalter Kaffee soll schön machen, kann ich auch gut brauchen. Nee, jetzt eine kleine Anekdote noch, wo mir das auch so krass aufgefallen ist. Da habe ich noch studiert, in Bamberg war ich Student und ich habe nicht Philosophie studiert, aber ich war eingeschrieben für Geschichte und Archäologie, aber ich habe alles Mögliche studiert in der Zeit. Also ich habe wirklich diese Zeit genutzt, um in alle möglichen Richtungen zu lernen und zu lesen. Da kam eben ein bedeutender deutscher Philosoph und ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war aber nicht Habermas, aber der galt damals als einer der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Ein Deutscher, der war schon steinalt, über 80. Und der kam nach Bamberg und hat einen Gastvortrag gehalten. Und da bin ich hingegangen, weil eben, hey, er ist interessierter Student, okay, hier kommt ein bedeutender Philosoph, hör ich mir an, was hat er denn zu sagen? So. Und ich saß dort in einem Vortrag, da war ich noch recht jung, so, und der redet und ich verstehe einfach nichts. Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Wirklich kein Wort. Und ich habe mich damals auch schon eigentlich so für so intelligent gehalten, hey, wenn jemand was erzählt und ich konzentriere mich, dann kann ich dem zuhören. Und kann zumindest, muss ich doch einigermaßen folgen, von was der spricht. Aber ich konnte ihm null folgen. Der hat mich nach 2, 3 Minuten schon komplett verloren. Und ich habe mich total angestrengt, weil auch Respekt, hey, das ist jetzt hier der große Philosoph, jetzt streng dich an, Herr Frankie. So. Und damals noch recht jung, habe ich auch den Fehler zuerst mal bei mir selber gesucht. Echt, okay, ich bin zu blöd dafür. Das ist bitter. Jetzt sitze ich hier und höre jemand zu und ich bin zu dumm, um zu verstehen, was der sagt. Und so denke ich so drüber nach und bin schon dabei, so das eben auf mich zu richten. Ich bin zu blöd für den Schmarrn. Ne? Und dann habe ich aber eben schon die Aufmerksamkeit nicht mehr bei seinen Worten. Dann schaue ich halt so rum. Ihr kennt das alle, wie es in der Schule früher war. Wenn es langweilig, guck mal, was machen so die anderen. Und dann merke ich, dass es bei den anderen auch allen so ist. Dass da ganz viele Leute eben so rumgucken und plötzlich treffen sich Blicke. Und ich merke, ein paar Leute erscheinen noch so, als ob sie ihm folgen können. Auch das haben wir in der Schule gelernt. Also, so, ja, ab und an ein bisschen nicken. Ja, ich bin voll bei dem. Aber du weißt, im Grunde sind die schon gar nicht mehr bei dem. Das ist nur so nach außen hin. Und da ist mir diese Erkenntnis so gekommen, was hat denn der Typ überhaupt, was erzählt denn überhaupt? Ey, wenn du so in einer Kunstsprache verloren bist, dass du überhaupt gar nichts von deiner Wirklichkeit den Menschen rüberbringen kannst, welche Bedeutung hat das denn dann? Welche Bedeutung hat das? Und auch da wieder, so, welche Bedeutung hat es in unserem Leben so? Was können wir daraus machen? Was können wir daraus ziehen? Nichts. Das ist dann wirklich so extrem. Und weil, hey, und kein Mensch würde auch die deutsche Philosophie der Nachkriegszeit in einen Weltrang packen, wie es jetzt die Idealisten waren. Weil die hatten noch was zu sagen, da ist es auch schon so schwer, das überhaupt zu verstehen, diese Kunstsprache. Aber bei dem Typen war das dann schon geistig schon so weit weg, dass es nichts mehr zu tun hat mit unserer Welt. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, das ist aber hartes Brot. Und das war für mich dann damals auch schon so der erste Schritt, sich auch frei zu machen davon. Ne? Frei zu machen von dieser Untertan-Denkweise. Boah, hey, hier sind die großen Philosophen, die wissen die Wahrheit. Weil es ist nichts anderes, es ist dieselbe Haltung wie, oh, hier sind die großen Priester oder Propheten, die wissen die Wahrheit Gottes, du bist nur hier ein Sünder. Im Grunde ist es dieselbe Position, es ist antihumanistisch. Wir brauchen da jemanden, der weiß mehr. Der weiß gar nicht mehr. Ich respektiere, du kannst da machen, was du willst. Du kannst auch alle möglichen Dinge dir zusammen erträumen. Wo meine Kritik kommt, ist, wenn daraus dann normative Ansprüche abgeleitet werden. Wenn dann solche Leute auf einmal dann Normen setzen, wie wir zu leben haben. Ich habe das oft genug und werde es immer wieder machen, kritisiert bei den Religionen. Wenn auf einmal irgendwelche Asketen, irgendwelche Leute, die sich komplett aus dem Familienleben weggezogen haben, wenn die auf einmal dann wieder zurückkommen und Regeln aufstellen, so wie es bei ganz vielen kirchlichen Regeln ist. Diese ganze komische Sexualmoral und all diese Dinge, das ist so Asketenmoral. Da habe ich auch ein Problem. Du kannst das alleine machen, geh in deine Höhle und alles ist erlaubt. Du kannst auch voll nur in den reinen Kopftrip reingehen. Warum nicht? Ist erlaubt. Der Widerspruch von mir kommt dann, wenn solche Leute auf einmal hier Normen setzen, aus Normen, aus denen dann Gesetze werden und so weiter, denen wir dann zu folgen haben. Das ist, wo sie es halt gilt, frei zu machen. Und das ist, um was es hier heute bei dem Thema ging. Ja, und diese Anekdote zum Schluss habe ich euch auch erzählt, weil ich mich noch erinnert habe, so, ich hoffe, ich konnte es euch in anderen Worten rüberbringen. Weil, ja, und es freut mich auch, oft bekomme ich von euch auch dort Lob und Anerkennung. Und viele schreiben so, dass es mir halt gelingt, schwierige Themen vielleicht in Worte zu packen, damit wir es verstehen. Und ich hoffe, dass es heute mir auch wieder gelungen ist, weil das ist tatsächlich genau, um was es geht. Und wenn du eine echte Wahrheit hast, wenn du eine echte Vision hast, dann kannst du sie auch in Worten packen, die Menschen verstehen. Ansonsten hat es keine Bedeutung mehr. Und es geht hier nicht darum, dass ich jetzt der neue Philosoph bin. Ich löse Kant ab. Oder so. Nein, überhaupt nicht. Sondern es geht um wir. Und Teil von dieser neuen oder uralten Philosophie, die jetzt entsteht. Und ich muss es mir nicht ausdenken. Das ist das Coole. Ich brauche es eben nicht aus meinem Kopf rausziehen. Sondern es ist. Unseres beschreibt nur das, was die Wirklichkeit ist. Diese ganzheitliche Philosophie bedeutet ja nichts anderes. Alles ist verbunden miteinander und dementsprechend auf geistiger Ebene. Und da gibt es doch nicht mehr, oh, mein genialer Gedanke und baut mir ein Denkmal und ich habe alle Patente darauf, meine Schrift und so. Sondern das ist ja gerade dieses neue Verständnis, was wir Menschen wiederentdecken. Ey, alles ist verbunden miteinander. Und der Kopf, der hat nur einen Platz im menschlichen Dasein. Und das Ego hat auch nur diesen einen Platz. Und da ist es schon okay, du musst auch für dich selber auch einstehen, ist alles gut, aber halt wieder ins Gleichgewicht kommen. Und aus dieser Position des Gleichgewichts, da ist dann auch kein Platz mehr für, oh, ich bin der neue tolle Philosoph. Das heißt, wir alle, auch ihr, wenn ihr bis jetzt noch zugehört habt, mein Respekt allein schon dafür, dann sind wir alle, manifestieren diese neue, alte Philosophie, Denkweise, dieses Ganzheitliche, das kommt halt jetzt. Und das Alte, diese ganze 19. Jahrhundert-Schatten, das ist wie ein Schuh, der halt viel zu eng ist. Aus dem sind wir rausgewachsen, und den gilt es halt jetzt auszuziehen. Und wenn wir das schaffen, da bin ich mir ganz sicher, dann entstehen auch völlig neue Lösungsansätze für all die Probleme, die wir haben auf der Welt. Dann können wir tatsächlich auch grundsätzlich Gesellschaft verändern. Wenn wir es nicht haben, wenn wir jetzt immer noch in demselben Kopftrip sind und aus dem Kopftrip heraus versuchen, diese Gesellschaft zu verändern, dann schaffen wir es nicht. Und ja, ich weiß, die Zeit rennt, aber das wollte ich euch dann auch noch sagen, fällt mir jetzt spontan ein. Ich habe nämlich auch in jungen Jahren, da war ich noch Schüler, da war ich noch in der Schule, da kann ich mich erinnern, da habe ich mal eine ganze Nacht habe ich damit verbracht, in diesen typischen jugendlichen Größenwahn, den man halt so hat, da habe ich echt gedacht so, ey, ich denke mir jetzt ein besseres System aus. Ein System wirklich fürs Leben, so, also wie die Menschen leben sollen. Und habe das die ganze Nacht gemacht und am nächsten Morgen einen Haufen Zettel gehabt, alle weggeschmissen, alles Bullshit. Und da war es auch schon so das erste Mal so als ganz junger Mensch, wo du so checkst, okay, rein vom Kopf her werde ich zumindest die Probleme nicht lösen. Und mittlerweile verstehe ich auch, auch wenn du noch schlauere, intelligentere Leute nimmst, die werden es auch nicht lösen, weil der Kopftrip an sich schon das Problem ist. Und zu glauben, man könnte vom Kopf her alles lösen, haut halt nicht hin. Müssen endlich mal Bauch und Herz wieder mit an Bord holen. Jo, das soll es gewesen sein. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr uns weiter gewogen bleibt. Unterstützt uns, unterstützt diesen Kanal, unterstützt NuoFlix. Und ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. So long. Dankeschön. Ciao.